Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Mein heutiger Gast hat die HTL für Gießereitechnik abgeschlossen und hat sich auf dem zweiten Bildungsweg dem Studium der Kommunikationswissenschaften und Kunstgeschichte gewidmet. Kunstgeschichte, nicht bildende Kunst. Er wollte sich unbeeinflusst und intuitiv auf seine eigene Herangehensweise verlassen und arbeitet seitdem als Künstler an vielen ungewöhnlichen Orten. Seine Ateliers sind leerstehende Fabriken und Gebäude, denen er Glanz mit seinen Bildern verleihen möchte. Macht ja auch Sinn. Graue, verlassene Wohn- und Arbeitsplätze bunt zu schmücken und hier Ausstellungen zu feiern. Herzlich willkommen, Thomas Gegner.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
Und los. Du beschäftigst dich mit Objektkunst, bist Maler und Kulturmanager. Formst aus Illustrierten neue Kontexte und bist permanent auf der Suche nach neuen Ideen und Konzepten. Was machst du von all den Dingen am liebsten?
Ja, man kann das nicht voneinander unterscheiden. Also es ist immer der Ausgangspunkt, dieser neue Ort, der eigentlich mich findet. Also ich suche eigentlich keine Orte, sondern die kommen irgendwie zu mir über halt ja verschiedene Wege. Jetzt zum Beispiel die letzte Station ist Wels. Also ich wohne jetzt in Wels, arbeite da und da haben wir im Zuge meiner Tätigkeit mit dem MKH gemeinsam einen Leerstand gefunden, alte Industriehalle mitten in Wels.
MKH ist was?
Das Medienkulturhaus, also die Galerie der Stadt Wels. Und der Johannes Kastinger, der Kurator von dort, kennt mich von früher, vom Projekt am Attersee, wo ich einen Leerstand gespielt habe. Und genau, habe mich halt eingeladen, dass wir das Projekt dort präsentieren und einen neuen Leerstand in dieser Idee weiter beleben. Und das war eben diese Halle.
Wann war der Zeitpunkt da in deinem Leben, wo du erkannt oder gewusst oder gefühlt oder gespürt hast, dass das mit der Kunst was Echtes, was Ernstes wird und dass du dein Leben, ich sag's jetzt ganz theatralisch, der Kunst widmen möchtest?
Das war eigentlich ziemlich früh, eigentlich mit 16. Da habe ich gewusst, ich bin Künstler, habe aber nicht gewusst, was das bedeutet. Und dann habe ich mir angeschaut, wie Künstler leben, was die für Bilder machen, was die produzieren. Also eigentlich war ich, sag mal, mehr an der Biografie der Künstler interessiert, dass ich mir gedacht habe, ich muss so leben wie ein Künstler, damit ich einer wäre. Und
brotlos und.
Genau, und früher Selbstmord, weil damals war ich mit 16 gemacht, naja, wenn ich 27 wäre, dann bin ich alt. Also das war so das Ziel quasi, mit 27 weltberühmt irgendwo aus dem Fenster springen. Ne? Ich habe es nicht geschafft, wie man sieht, ich bin älter geworden, gell?
Weltberühmt.
Weltberühmt und die Weltberühmtheit, genau, die an der arbeit ich noch.
Verstehe ich. Das heißt, der Weg zum Künstler ist bei dir über hunderte Biografien der Künstler gegangen. Und wie du dann die wichtigsten Biografien durchgehabt hast, du hast zum Malen angefangen, oder?
Na, oder das, wie soll ich sagen, nach Empfinden, nicht nachleben, kann man nicht sagen, nachmachen auch nicht, aber diese, wie sagt man, das Gefühl, was man da vermittelt gekriegt hat, was die Künstler gemacht haben, das habe ich halt gesucht. Und da bin ich drauf gekommen, das hat mit Orten zu tun. Also ich bin dann in Wien, 4. Bezirk zum Beispiel, in einen Keller gegangen, habe dort mein Atelier gemacht und habe dort ja angefangen zum Arbeiten. Und dann in Salzburg habe ich also Atelier gehabt. Also es waren immer irgendwelche abseitigen Räume oder irgendwelche, also unbenutzbar eigentlich für sogenannte normale Menschen. Und da habe ich halt immer gemerkt, dass da die größte Energie ist und die größte Kreativität, wenn ich an Orten bin, wo sonst sich keiner bewegt.
Was bedeutet das, wenn du sagst, ich bin da eingegangen und ich habe diesen Raum, der ja unbewohnbar für alle anderen ist, ich habe den benutzt, hast du da jemanden gefragt, hast du da einen Mietvertrag gehabt oder hast du einfach einen Raum besetzt und hast da zum Malen angefangen?
Nein, es war schon immer offiziell. Also es war immer, sag mal, eben aus der Notwendigkeit, wenn du brauchst ja einen Platz zum Arbeiten, dann schaut man halt in der Gegend herum, wo es was gibt. Aber es waren meistens Räume, die eigentlich nicht offiziell zum Haben waren, sondern halt, ja, irgendwo ist halt ein Lager leer oder irgendein Dachboden oder so irgendwie. Das heißt, ja.
Also warum, wenn du sagst, du hast da die schönste und die meiste Energie gespürt, warum, es klingt ja fast ein bisschen düster, wenn man, wie stellen wir das vor? Eine alte, verlassene Fabrik, stromlos, heizungslos, dunkel, modrig,
Ja.
Und da hast du dich am wohlsten gefühlt.
Ja, ist eine beste Voraussetzung, weil da halt die, wie gesagt, größte Energie ist oder die größte, wie sagt man, Potenzial zur, ja, man kann sagen, Transformation. Das heißt, alles, was dort vor Ort ist, ist, ja, wie, das ist ja klar eine Batterie. Also andere Leute gehen an dem vorbei, aber das ist so ein, wie sagt man, Plus, Minus, dann entsteht Energie und das ist halt der Negativpol, der da drinnen ist, den man da irgendwie anzapfen kann und dann kann man das irgendwie in Kunst umsetzen. Und oder
du
in,
bist der Positivpol oder deine Kunst ist dann der Positivpol?
Das ist schwierig zu sagen. Wie kann man das sagen? Ja, ich bin, weiß ich nicht, der Transformator, also ich, durch mich rennt es durch. Also das heißt, es gibt dann diese Umsetzung, also es muss immer irgendwas physisch bewegt werden, das habe ich gemerkt, weil ich war dann im Weinviertel, in einem Schloss, habe ich 2 Jahre gewohnt am Dachboden, da war keine Heizung, kein Wasser, also ich habe jeden Tag Holz hacken müssen. Ich habe es halt gemacht, damit ich warm habe am Dach, ne, und Wasser geholt vom Brunnen. Und durch diese Umwälzung hast du halt dann, ja, eine Kraft oder diese ganzen, der ganze Dachboden war voll mit Gerümpel und das habe ich halt verwendet für meine Kunst. Das heißt, ich habe alte Kästen, alte Rahmen, alte Zeitungen quasi verwandelt und habe es halt zu Kunst gemacht. Das war, und das kannst du halt nicht in einem leeren Raum, der neu gebaut ist und neu saniert ist, da ist diese Energie nicht da.
Es ist für mich vollkommen unverständlich. Du hast einen Weg, ich schätze, bis zum 19. Geburtstag eingeschlagen, der ja doch sehr bürgerlich vorgegeben war, mit einer Matura, mit einer HTL. Dann auf einmal, wenn eigentlich alle Richtung Wohlstand rittern und Geld verdienen wollen, ziehst du ein karges Leben vor, mit Holzhacken, kaltem Wasser, kalter Wohnung, kein Strom oder wenig Strom, selten Strom. Warum?
Das war nicht die Absicht. Das ist passiert, weil eben dann die bessere Arbeit entsteht, habe ich gemerkt. Also wenn es zu gemütlich ist oder zu, ja, wie sag mal, die Komfortzone, wenn man da drinnen ist, dann entsteht nichts. Das heißt, ich habe mich immer dann dem ausgesetzt oder aussetzen müssen, weil das machst du nicht absichtlich, weil man will sich einmal warm haben oder gemütlich oder die Mitte, dass es zahlt ist, aber das ist immer so, wie sag mal, da entsteht nichts Neues. Das ist irgendwie fad, ja. Also das habe ich auch nicht absichtlich gemacht, sondern das passiert im Zuge der Betätigung oder dass man sagt, man hat jetzt den Raum und jetzt ist das quasi der Preis, den man zahlt dafür, dass man da arbeiten kann in Ruhe oder halt Material hat zur Verfügung, was es sonst nicht gibt.
Wie lange hat dein Weg gedauert? Also für mich hört sich das sehr karg und brotlos an. Wie lange hat dieser karge, brotlose Weg angehalten, bis du gesagt hast, ich kann von dem Bilderverkauf eigentlich gut leben, weil ich gehe davon aus, dass du jetzt heizt.
Ja, es wird geheizt, aber es ist trotzdem nur karg, also davon leben kann ich noch immer nicht, weil ja, geht's halt nur nicht aus. Aber das ist, wie sagt man, das verwechselt man die, wie soll ich sagen, also die äußere Kargheit oder die äußere, ja, was einem fehlt, scheinbar, man kriegt dafür Sachen, die kann man nicht beschreiben oder nicht kaufen, weil das ist eine irrsinnige Fülle, wenn man da so wie an dem Schlossdachboden ist, man ist dann, ich habe da echt mit den Fledermäus gewohnt, also die sind um mich herumgeflogen in der Nacht, die Falken sind am Fenster gesessen, und man hat irgendwie, man ist komplett zeitlos. Also man ist immer im Hier und Jetzt und man hat nicht das Gefühl, dass einem was fehlt. Im Gegenteil, man ist komplett in Fülle, permanent.
Zufrieden.
Ja, und man kann arbeiten, man kann eben in der Natur sein. Ich war jeden Tag im Garten, habe Gartenarbeit gemacht. Ich habe, ja, wie sagt man, eigentlich mönchisch schon fast
gelebt. Asketisch.
Ja, Und das ist nichts Schlechtes.
Mhm. Jetzt, wenn du in einen Keller oder Dachboden oder in ein leerstehendes Gebäude einziehst, wie kann ich mir diesen Entstehungsprozess deiner Werke vorstellen? Du hast eine Idee im Kopf und du setzt dich hin und beginnst dann, du arbeitest sehr großflächig, beginnst dann auf deine 2x3 Meter Leinwände drauf loszuzeichnen. Oder hast du, die Bildhauer sagen ja immer, wir wissen ganz genau, wie die Holzfigur ausschaut, wir müssen sie nur aus der Verpackung heraus hämmern, schnitzen, wie immer. Bist du auch so einer, der sagt, ich weiß ganz genau, wie mein Bild ausschaut, ich muss es nur vom Gedanken auf die Leinwand bringen oder entsteht es dann Step by Step im Zuge deiner Arbeit?
Ja, so ähnlich ist es auch. Also es ist quasi schon angelegt, also es ist vorhanden, aber es entsteht langsam gedanklich. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel in Wels auch, jetzt ist das ein bisschen eine andere Welt, ne? Jetzt habe ich auch Dachterrassenwohnung und ich mache im Freien. Das heißt, es ist die Kargheit ein bisschen verschwunden, aber ich setze mich trotzdem irgendwie in einer eigenartigen Situation. Das heißt, ich mache im Freien, was auch kein Mensch macht. Und da entsteht dann an dem Ort, also mitten in der Stadt, so ein, ja, das hat ein eigenes Brodeln und diese Energie verwende ich dann für die Bilder. Das heißt, ich habe dann, meistens fängt es an mit einem Format oder so. Da habe ich die Idee von eben 1 Meter, 2 Meter. Dann beschaffe ich mir halt den Untergrund. In dem Fall ist so eigentlich auch Restmaterial. Das sind alte Deko-Bilder von einem Modegeschäft in Wels. Das sind so 2x1 Meter so Kunststoffplatten bedruckt. Und die habe ich halt genommen, die hätten es weggehauen. Also auf die male ich dann. Und das heißt, es entsteht am Anfang aus dem Material kommt es dann raus. Ne? Und dann entsteht die Idee und dann kommt die Umsetzung. Also es ist auch so ähnlich. Ne? Ich habe quasi das Material vorliegen und dann arbeite ich es aus. Also das ist der eine Weg. Und dann gibt es den anderen, dass ich sage, ich habe eben aus den alten Büchern, die ich sammle, oder alte Hefte aus der Kunstgeschichte, irgendwelche Motive, die mich faszinieren, die mich dann halt einfach fesseln, die ich dann sammle und irgendwann baut sich das zu einer Art Komposition zusammen und die setze ich dann um. Also das sind diese zwei Wege, die es gibt. Mhm. Dass es quasi ein geplantes Bild ist mit einem, wie soll ich sagen, Überraschungseffekt, weil ich nicht ganz weiß, was am Schluss rauskommt. Sonst wäre es mir auch fad, wenn es genauso mal, wie es auf der Vorlage ist. Genau.
Der Prozess des Entstehens, wie lange dauert der? Vom ersten Pinselstrich bis zum jetzt bin ich fertig, Gedanken.
Das Problem, weil es bis fertig ist, kann ein Jahr dauern. Und da weiß ich, dass nur mehr ein Punkt fällt. Also das Bild ist quasi für jeden anderen fertig, aber ich weiß, dass nur ein Strich fällt. Beim 2x2 Meter Bild zum Beispiel. Und das ist nur nicht fertig, weil es fällt irgendwas. Aber ich weiß nicht, wann ich das sehe, wann es drauf muss. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Oder auch die Entstehung, dass ich sage, ich habe zum Beispiel alte Rahmen, die finde ich, da weiß ich dann, ich brauche den, aber ich weiß auch nicht, was da reinkommt. Und irgendwann habe ich, wenn ich mir den Rahmen anschaue, die Idee von dem, was das Motiv ist. Und dann suche ich mir die Motive zusammen. Dann lege ich es auf und es wird dann immer, wie soll ich sagen, immer genauer, das Bild. Ne? Das heißt, das ist wie ein Puzzle, setze das dann zusammen. Und es kann sein, dass es 3 Monate liegt und es fällt ein Quadratzentimeter bei einer Collage und dann liegt es halt so lange, bis ich das Teil finde. Und ich suche das nicht, sondern meistens fällt irgendwas vom Tisch oder ich rahme irgendwas zusammen und dann fällt irgendwas außer und das ist dann das Teil, was ich dann brauche. Also ich habe da keine Vorgabe, was da reingehört, sondern das kommt oder es kommt nicht und es dauert halt.
Jetzt hast du erwähnt, du lebst in Wels und du bist viel herumgekommen in Österreich und hast an vielen Orten gelebt in Österreich. Jetzt eben in Wels. Ist Wels eine Kulturstadt? Wirst du gefordert und gefördert oder passiert jetzt wenig?
Was kann man da sagen? Kulturstadt. Also keine Stadt für bildende Kunst, kann man nicht sagen. Da gibt's weit zu wenig. Das auf jeden Fall. Da kann man noch was machen, ja. Weil Räume gibt's genug. Potenzial ist auch da. Also die Leute sind da. Da geht noch was.
Was ich weiß, ist Wels die Stadt in Oberösterreich mit dem geringsten Leerstand. Das ist ja eigentlich komplett nette Stadt.
Stimmt, gell. Also leerständig kann ich, bis auf den einen, den wir gehabt haben, da im Sommer in der Halle bespielen, aber kulturmäßig ist es leer, kann man schon sagen. Also da kann man noch was machen. Weil vor die diese gefüllten, ne, Häuser, da ist kaum eine Galerie, also da, oder Ateliers, Künstlerateliers gibt's wenige. Und man sieht's beim, was ist das, Tag der offenen Tür, also die Ateliertage, da hat irgendwie jedes Dorf in der Umgebung mehr Locations als die ganze Stadt Wels. Da gibt's irgendwie 7 Orte, wo man rein kann und ja, in Rohrbach, glaube ich, gibt es 10 oder so.
Mhm. Also da. Das heißt, Aufforderung an die Kulturverantwortliche oder Verantwortlichen, macht es ein bisschen mehr.
Ich weiß nicht, ob die Kulturverantwortlichen verantwortlich sind, weil es sind die Künstler verantwortlich. Also wenn es, wie soll ich sagen, ich habe mir den Raum geschaffen oder wenn ich sage, ich bin auf der Terrasse mitten in der Stadt und habe da mein Atelier, das war meine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil dort halt guter Platz ist für meine Arbeit. Und was dann, ich sag mal, rundherum von offizieller Seite gemacht wird, ist eigentlich nicht meine Zuständigkeit. Ich kann es nur, feststellen.
Jetzt möchte ich dir den Übergang schaffen vom kunstschaffenden Thomas zum privaten Thomas und wirf jetzt 2, 3 Fragen ein, die hoffentlich ein bisschen überraschen. Die erste Frage ist, was lernst du gerade?
Was ich gerade lerne? Das ist ja interessant, ja. das kleine Kraut, wie man in ein Mikrofon einredet, zum Beispiel. Okay. Das habe ich noch nicht gemacht.
Die zweite Frage, wem kannst du was lernen?
Der das will, weil ich, oder wie sagen, ich lerne gerade, oder nicht was, sondern von wem, ich lerne gerade von meinen Kindern viel, weil die nur 7 und 10, und da lernt man, wie die was lernen und was die für Interessen entwickeln und wie das funktioniert, oder wie das dann, da sieht man, wie man selber mal so war, oder dass man dann wieder anfängt, eben so, man muss sich neue, wie sagt man, Gebiete erobern, weil das machen Kinder, ne, permanent. Das lerne ich gerade. Also ich schaue, ich muss mir was Neues wieder aneignen.
Du hast damit eigentlich auch schon die dritte Frage beantwortet, die war damit gewesen, von wem lernst du am liebsten, und das sind jetzt scheinbar die Kinder.
Ja, weil die zeigen mir dann wirklich Sachen, die, auf die wir nicht kommen. Also auch wenn wir gemeinsam im Atelier sind und malen oder irgendwas machen, dann haben die Einfälle, die wirklich gut sind. Gell? Und man denkt, das kannst sonst nirgendwo kriegen. Gell?
Damit sind wir schon mittendrin im Privaten. Vielleicht dein Familienstand wird verheiratet sein.
Nein, ist ledig.
Ledig.
Genau.
Kinder habe ich gehört, 2.
Ja.
7 und 10. Das heißt, die 7-Jährige hat gerade mit der Schule begonnen.
Das sind Freilerner. Die sind bei der Mutter zu Hause, werden zu Hause unterrichtet.
Von deiner Lebensgefährtin?
Genau. Oder halt, wenn sie bei mir sind, wir haben halt dann.
Ja. Wie läuft das ab?
Naja, wie in der Schule nur daheim, dass man halt in der Früh anfängt zum Stoff lernen und, wie sagen.
Hast du eine pädagogische Ausbildung?
Nein, ich nicht. Nein.
Bei Frau Freundin?
Die ist ja Kindergärtnerin gelernt und hat Soziologie studiert. Von daher hat die ein besseres Händchen für das, genau.
Okay. Ja, das. Und wie lang kann man das machen, sowas?
Eigentlich bis zur Matura. Man muss nicht in die Schule gehen, bis man kann, eben das heißt Externistenprüfung, man macht jedes Jahr die Prüfung, die steht jetzt an, und dann hast du quasi das Jahr abgeschlossen. Und dann, ja.
Das heißt, ihr macht es am Ende des nicht vorhandenen Schuljahres in einer Schule eine Prüfung.
Genau, und den gleichen Stoff, den man halt in der Schule hat, lernt man halt zu Hause, und dann, Und man merkt dann beim Sohn, der ist 10, wenn er das 4 Jahre nicht gemacht hat, was der in der Zwischenzeit alles gelernt hat, weil er einfach mehr Zeit hat für seine eigenen Interessen. Also der sitzt dann bei mir, liest 2 Stunden ein Buch, lernt, ich weiß nicht was für Symbole, lernt Norwegisch, weil ihm das gerade eingefallen ist, dann kriegt er halt das Buch dazu und ja, geht Karate, macht Schlagzeug, macht dieses und jenes, und dann schafft er die Prüfung mit links und weiß eigentlich schon bald mehr als ich, weil er halt dauernd irgendwas lernt, weil er sich halt für was interessiert, und mir fördern das halt. Wir unterstützen halt alle seine und ihre Interessen auch, weil sie ist irgendwann auf die Idee gekommen, sie will Musikinstrument spielen, sie will Harfe spielen. Dann habe ich einen Harfenbaukurs gemacht. Das heißt, da habe ich dann gelernt, wie man Harfe baut, wie Instrumentenbau geht. Das heißt, ich bin dann, komme ich da auch in neue Gefilde, und dann kriegt sie Harfe, und dann geht sie in die Musikschule und spielt das und ist begeistert so. Das heißt, man lässt einfach, so mache ich es nämlich auch, wenn man sagt, die Bilder nicht vordenken, oder man hat einfach die Inspiration, und wenn es da ist, dann mal ein Bild. Ich mache jetzt auch nicht 8 Stunden am Tag oder jeden Tag, sondern, und so funktionieren eigentlich Kinder auch, dass die dann sagen, jetzt habe ich Lust, jetzt mache ich das. Und unterm Strich haben die mehr Zeit gelernt, als wenn sie die Schule getan haben, was nämlich interessant ist. Ne?
Erzähl einmal, wie schaut so ein typischer Tag aus bei euch?
Bei mir, weil wir getrennt leben, das heißt, die Kinder sind am Wochenende bei mir. Das heißt, wie schaut der typische Tag aus? Wir stehen auf und dann fangen wir an. Das war's. Also mit dem,
und was dann ist vorbei und man geht schlafen.
Dann gehen wir schlafen, genau. Nein, es ist halt bei mir eben die Atelier-Situation, oder eben vor ein paar Jahren, wo ich am Attersee gewohnt habe, das muss man auch nicht dazu sagen, das leerstehende Gasthaus, was ich da bespielt habe, das hat gehabt 3 Stockwerke, 600 Quadratmeter, und ich mit meinen Kindern haben dort gehabt Normfreiheit. Das heißt, jeder Raum war ein Kunstraum, war Ausstellungsraum. Und ja, da kann man sich halt ordentlich austoben, gell. Und da gibt's, da gibt's halt immer was zu tun. Und das, jetzt in der Wohnung ist ein bisschen eingeschränkter vom Platz her, ne, ist klar, aber im Grunde ist es auch so, dass man halt aufsteht und der eine liest ein Buch, der andere schreibt was, der andere geht auf die Terrassen, malt was, dann gehen wir in die Stadt raus, wir fahren irgendwo hin, schauen uns was an, gehen ins Museum, und das, was halt dann auf Interesse stößt, das unterstützt man halt, ne? Das fördert man dann.
Jetzt hast du ganz oft erwähnt, deine Kinder lesen, deine Kinder lernen Sprachen, deine Kinder machen, lernen Instrumente. Aber zeichnen oder malen, also in deine Fußstapfen?
Schon, also die Tochter malt gut und gern. Und der Sohn ist mehr Schreiber, Zeichner. Also der ist Konstrukteur und so ein bisschen der logischere Typ. Ja, und dann stehen auch. Wir sind noch, Schreibmaschinen haben wir da, dann schreibt er Geschichte, sie macht Zeichnungen. Und so geht's dahin. Und dann macht es mir auch Spaß, weil ich dann auch wieder inspiriert wäre und auf neue Gedanken komme, neue Ideen habe. Und wenn das so, wie sagt man, strukturiert wäre oder geordnet wäre oder halt, ja, in der Schule passiert das nicht. Also da, das ist so.
Wenn du nennst das Häuser bespielen, wenn du Häuser bespielst, viele würden das wahrscheinlich mit einer Hausbesetzung gleichsetzen. Hast du nur Freunde, wenn du ein Haus bespielst, oder hast du auch Leute,
naja,
die damit nicht einverstanden sind?
Wie mein Name schon sagt, man hat dann Gegner, gell? Das ist dann ein bisschen das Programm. Am meisten dann gleich mal die Nachbarn, die verstehen es gar nicht. Oder wie ich da am Attersee das gemacht habe, das war in Abtsdorf. Und da haben wir halt sofort alle Blicke auf sich gerichtet und man ist sofort der Wahnsinnige und der Aussätzige, ist eh klar, ne? Also man hat da keine Freund, muss man gleich dazu sagen.
Weil du Hauspartys machst?
Na, gar nicht. Es ist nur Kunst. Das reicht schon. Man muss nicht einmal einen Lärm machen. Es reicht.
Orgien?
Auch nicht. Leider. Habe ich übersehen. Leider. Hätte ich machen sollen, ja. War. Na, aber es war eh, und das war mir auch vom Wort her, weil Hausbesitzer und Hausbesetzer ist gar nicht viel Unterschied. Ist nur ein buchstabiger. Und ich hab's besetzt im positiven Sinne. Ich hab halt was draus gemacht, weil man muss dazu sagen, da gehört auch ein Eigentümer dazu, der das versteht. Gibt's jetzt wenige, weil leere Häuser gibt's genug, die einfach verkommen. Und der hat das eben erkannt, dass man, wenn man einen Künstler einlässt, dass man da, ja, was draus machen kann.
Kriegst du Tipps aus der Bevölkerung, die sagen, du Thomas, pass auf, dort ist etwas frei, setz dich mit dem zusammen und leb dort für 2 Jahre.
Das gibt's teilweise, aber das ist nicht so interessant. Also in dem Fall im Attersee war es so, ich habe einfach ein Atelier gesucht in der Umgebung, habe halt die Häuser alle gefragt, und mir gedacht, ob das sind riesen Höfe, Hotels, die haben Dachböden, die haben irgendwas leer. Und dann bin ich so über 3 Ecken dann gekommen, dass mir wer gesagt hat, ja, es hat jemand für dieses Perspektivenfest am Attersee, das ist eigentlich eine ursprüngliche Leerstandsbelebungsgeschichte gewesen vor schon über 10 Jahren, dass da jemand ein Haus angeboten hat fürs Festival und sie wollten es nicht und jetzt habe ich den Kontakt gekriegt und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Und ja, habe ich den Schlüssel gekriegt und das war's. Das, ja, und dann eben zum Preis, dass ich keine Heizung habe und keine Sanitäreinrichtung, ne? Also man kann sich vorstellen, wie man da lebt, habe ich halt 600 Quadratmeter Fläche zur Verfügung am Attersee, was ja auch nicht so schlecht ist. Ne? In der Nähe von meinen Kindern, 2 Kilometer, das war irgendwie, und man dachte, das ist eigentlich ein Jackpot, ne? Und es war eben geplant, dass es ein Jahr ist, weil das Haus geplant war, dass es abgerissen wird und Wohnungen reinkommen. Und dann war nach einem Jahr die Meldung, das war dann eigentlich mein Weihnachtsgeschenk, das war ziemlich am 24. hat es geheißen, der Umbau wird verschoben, ich kann nur ein Jahr bleiben. Ne? Und dann haben wir gedacht, was mache ich jetzt mit dem ganzen Haus, weil ich war eigentlich schon mental durch damit und habe es quasi für meine Zwecke benutzt und gedacht, okay, ich mache ein riesen Ausstellungshaus draus. Das heißt, ich habe dann insgesamt 40 Künstler drinnen gehabt, meistens sehr oberösterreichische Künstler und Künstlerinnen. Das heißt, ich habe dann am Höhepunkt waren gleichzeitig 27, kann man sagen, Einzelausstellungen im Haus, weil jedes ehemalige Gästezimmer war Ort Einzelgalerie dann. Und da ist dann eigentlich losgegangen, dass dann Leute aus Salzburg, Linz, Passau, Wien kommen und sich das anschauen. Und dann hat man ein paar Freunde gekriegt. Also da habe ich nicht nur Gegner gehabt, dann haben sich ein paar Leute dann für das interessiert und ja.
Und die Kunst dann im besten Fall natürlich auch kaufen.
Ach ja, ist nicht so schlecht gewesen. Also von ein paar Künstlern ist gut was weggegangen, ja. Und nicht nur das, ist auch im Medien haben berichtet und andere Künstler haben dann Galerien gefunden oder sind in Ausstellungen gekommen. Also das hat einfach, und 2 Jahre später erst, nachdem schon längst das Haus zu war, hat's noch Nachhall geben, dass halt Leute dann Ausstellungen gemacht haben, weil irgendwer hat das gesehen damals am Attersee.
Das heißt, du warst als Galerist am Attersee einigermaßen erfolgreich. Frage, warum machst du das nicht in Wels? Weil keine Leerstände.
Ja, das lebt und stirbt mit dem Haus. Also das muss halt immer ein spezielles Objekt sein, weil sonst ist es fad, weil in so einem regulären, weiß ich nicht, Mietgebäude funktioniert es nicht. Das hat keine keine Energie mehr tut, war es eben abbruchreif eigentlich und dann kann jeder Künstler einen Raum aussuchen und da sein Ding drin inszenieren und das kannst du in keiner Galerie machen. Und in keinem Neubau, das geht einfach nicht.
Das heißt, du willst deine Bilder gar nicht in irgendeiner Galerie ausstellen?
Schon, ausstellen kann man schon, aber halt, wie sagt man, erzeugen oder ja, in der Form ausstellen. Weil es haben ja auch viele Leute dann für den Ort speziell was gemacht, das ist ja das Spannende, dass sie dann Installationen gemacht haben, Wandbespielungen, eben die ganze Fassade war bespielt, das hat dann eine große Aufregung gegeben, weil eine Künstlerin hat die Fassade rosa gemalt, das war in derselben Nacht noch der große Aufschrei im Ort, also ja, deswegen, also ich bin ja nicht gebunden an Wels, sondern jetzt lasse ich mich überraschen, was als nächster kommt, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwo der nächste Leerstand auf mich wartet, gell. Das
Linz hat viele Leerstände.
Linz, ja.
Die Innenstadt.
Ja, wenn man mir einen Schlüssel gibt, fange ich sofort an, ja.
Das heißt, du bist gar kein Wölser?
Nein, ich bin aus Wien Simmering.
Okay.
Und schnell mal weg, weil mich das dann nicht mehr interessiert hat. Mit eben, was war ich, nach dem Bundesheer 19 bin ich nach Salzburg gegangen. Mhm. In die Gießerei Oberascher damals.
Mhm. Nächste interessante Frage, finde ich, ist, woran glaubst du?
An ein Leben vor dem Tod. Das ist...
Okay.
Dass es nachher eins gibt, weiß ich. Das muss ich nicht glauben, das weiß ich. Woher, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, vor dem Tod leben war nicht schlecht. Und ich sehe, dass viele das nicht machen. Mhm. Und sie fürchten vor, keine Ahnung was.
Mhm. Wie kommst du auf die Idee, dass es ein Leben nach dem Tod gibt?
Ja, muss ja. Sonst war das ja alles nix. Das ist alles umsonst,
das oder? Vor dem Tod ist zu kurz. Es muss uns dann nachher noch geben.
Ja, das ist vielleicht sogar das Wesentliche. Oder das Eigentliche, dass wir da auf der,
das heißt,
wir auf der Bühne sind, ist betrachtet immer so bespielen, das ist einfach ein...
Man hat nie Ruhe, weder vor dem noch nach dem Tod.
Na, nachher schon. Da musst du nicht mehr essen und harzen und einkaufen gehen, das hast du dann nicht mehr. Deswegen hat es vielleicht Vorteile danach. Aber in der Zwischenzeit, also davor kann man dann, wie soll ich sagen, eine gute Show abliefern. Hm.
Was glaubst du, das ist jetzt ein Glaubensfrage, was glaubst du, was wird schöner sein, das davor oder das danach?
Weiß ich nicht.
Man wird zumindest danach nicht dick, wenn man nichts isst.
Ja, oder man hat das Problem nicht mehr, genau, dass die Hosen nicht passt. Mhm. Das hat schon Vorteile.
Also danach wird schöner.
Es wird anders, schöner, weiß ich nicht. Nein, ich will nur nichts bereuen, gell? Also bereuen, dass ich was nicht gemacht habe, das habe ich mir überlegt, dass man sagt.
Also der Selbstmord zum 27., dass du nicht gemacht hast, das bereust du nicht.
Das bereue ich nicht. Das ist eins der wenigen Dinge, die ich nicht gemacht habe und nicht bereue, genau. Weil das war
ein Statement, wird mir noch gefallen. Ein Statement, egal in welche Richtung. Dir hören jetzt viel Leute zu, was möchtest du den Leuten sagen? Kauft meine Kunst.
Nein, das kann ich nicht sagen, das wäre zu aufdringlich. Aber ja, kann wer anderes sagen?
Kauft seine Kunst.
Weil dann kann ich wieder einen anderen Leerstand beleben, weil es kostet ja auch trotzdem Geld, auch wenn man keine Heizkosten hat. Man muss trotzdem einkaufen gehen und solche Sachen essen und ein paar Rechnungen kommen auch daher. Aber was war die Botsch? Weiß ich nicht. Was kann man denn sagen? Das müssen wir anders einleiten. Das war die letzten Worte, oder? Ich muss jetzt sagen, die letzten Worte
sind schwierig. Gönnen wir uns eine Gedankenpause und beantworten wir oder arbeiten wir die Frage durch. Ah, wahnsinnig interessant. Was stimmt dich zuversichtlich?
Das Ende. Dass für alle das Ende gleich ist. Also das unterm Strich für alle das gleiche Ergebnis ist, das ist meine Zuversicht. Oder meine, wie soll ich sagen, oder dass ich so oft erlebt habe, dass eigentlich eine Katastrophe war. Na, jetzt ist man gerade irgendwie ausgeschmissen worden und die 28. Rechnung ist nicht zahlt. Und dann, wenn man ruhig bleibt, dann passiert eben das Unwahrscheinliche oder das Unvorhersehbare passiert dann, so wie eben dieses, wie sagt man, ich habe ein Atelier gesucht in der Umgebung. Ich war zufrieden gewesen mit 50 Quadratmeter und ich habe ein Haus gekriegt. So. Und was sich aus dem entwickelt hat. Oder ich habe, keine Ahnung was, ja, einen Platz gesucht nach dem Attersee in Wölser Wohnung und dann habe ich eine Wohnung mit Dachterrasse. Also war eigentlich immer die, sag mal, die Wirklichkeit hat meine Idee übertroffen, immer. Deswegen bin ich zuversichtlich, weil man Oder eben, wenn man in der Zuversicht ist, dann passiert das, dass man eigentlich überrascht wird vom Leben, dass das mehr bietet, als man selber dem zutraut oder so. Das ist schon auch interessant, finde ich.
Und jetzt das Statement?
Jetzt das Statement. Boah. Jetzt das Statement. Alter.
Esst mehr Gemüse.
Genau. Kauft Gegnerwatzkunst. Na, geht auch nicht. Da müssen wir nur was machen. Ich hab's vorher gehabt, irgend so. Na, oder das, was gibt's da? Das ist auch so gut. Diese, wie sagt man, Tragödie ist, na, umgekehrt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Oder so. Und das Leben ist eigentlich tragisch, ne? Immer, kann man sagen. Und man kann daraus eine Komödie machen. Und das ist halt der Faktor Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo was Tragisches passiert, habe ich gelernt, kann ich eigentlich schon einen Witz draus machen, weil ich weiß, es ist egal, am nächsten Tag kommt wieder was. Es wird schon. Und so schlimm kann das eigentlich gar nicht sein, dass man nicht 3 Tage später draus eine Geschichte machen kann, über die man lachen kann. Das, ja, habe ich gelernt.
Mega klasse Schlussworte. Schon. Danke dir.
Ja, danke.
Danke fürs Gespräch, Thomas. Hat mich gefreut.
Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.